Es wurde gesagt, dass es ein vielseitiges Programm ist, und das finde ich überhaupt gar nicht negativ. Wenn man sich das vorstellt, dass wenn die ganze Natur gleich wäre, würde es sehr eintönig sein. Alle Blumen gleich, alle Bäume gleich, auch alle Zeugnisse gleich. Es wäre alles sehr eintönig. Auch wenn alle Frauen gleich sein würden, zum Beispiel, würde es uns in Verzweiflung bringen. Aber auch zu sehen, dass Gott in ganz verschiedene Art und Weisen seine Gaben schenkt und wie er uns führt, finde ich ganz, ganz wunderbar. Einige sagen nur für morgen Abend, den letzten Abend, das Thema. Das sind zwei Dinge, die ich besonders betonen möchte diesbezüglich. Das Thema zuerst für morgen Abend ist die Wiederkunft Jesu Christi. Was wird sich da eigentlich abspielen? Die Wiederkunft Jesu Christi wollen wir andere dazu einladen. Dann auch Folgendes. Ich habe von vielen so, entweder persönlich gehört oder hintenrum oder durch andere, dass Gott mit ihnen gesprochen hat. Und wir möchten morgen Abend nach der Veranstaltung eine Zeit haben, wo wir ein Lob- und Dankversammlung haben, eine Nachversammlung. Ich weiß nicht genau, was man es nennen soll. Auch egal, aber wir möchten alle, die eine Freude an Jesus Christus haben. Und vielleicht auch in diesen Tagen ganz besonders einen Segen empfangen haben. Wir möchten uns nachher, morgen Abend, beziehungsweise nach der Stunde, hinten im Gemeindesaal treffen. Wir wollen zusammen einige Lieder singen. Wir wollen einfach miteinander teilen, was Gott für uns getan hat. Und einfach diese Freude, die er uns gegeben hat, andere weitergeben. Ich glaube, es dürfte eine schöne Zeit sein, auch für andere, die vielleicht denken, ja, was ist eigentlich bei Menschen passiert? Wir wollen es auch hören, wir wollen es miteinander teilen, eine Zeit haben von Lob und Dank. Auch Folgendes, das wollte ich eigentlich schon in den Tagen sagen, aber wenn jemand mich auch persönlich während des Tages sprechen möchte, bitte sagen Sie mir das später, geben Sie mir Ihre Adresse oder wir können miteinander sprechen. Eine Zeit ausmachen oder rufen Sie hier auch eins von den Pfarrämtern an und ich bin natürlich auch sehr, sehr gerne bereit dazu, obwohl ich keinen besonderen Anschluss habe. Wir haben nur den Herrn Jesus, wir sind nur Wegweiser, aber wir machen es sehr gerne. Und wenn ich irgendwie auch persönlich da helfen kann, bin ich bestimmt auch gerne bereit dazu. Die Zeugnisse heute Abend sind sehr treffend gewesen für das, was ich sagen möchte. Auch das, was Pfarrer Lotz eben erwähnt hat, ist genau das Thema, was Gott mir für heute Abend aufs Herz gelegt hat. Es gibt eben, möchte ich sagen, verschiedene, was ich mal die Diebe der Ewigkeit nennen werde. Aber gerade dieses Aufschieben ist eines von den schlimmsten, die es überhaupt gibt. Es gibt so viele Menschen, die in unseren christlichen Ländern aufgewachsen sind und sie haben das Wort Gottes, die Bibel, das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus gehört. Sie wissen auch, um was es sich dreht. Gott hat mit ihnen geredet. Sie haben die Wirkung des Heiligen Geistes in ihrem Leben persönlich erlebt. Sie wissen das alles mit ihrem Verstand. Sie haben es auch äußerlich bejaht und alles, aber doch innerlich nie das, was immer wieder in diesen Zeugnissen, in diesen Abenden herausgekommen ist, nie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus erlebt. Sie haben nie Ja gesagt. Oh, Sie haben es vor. Irgendwann mal Ja, ich will es nochmal tun, ja? Aber hier lesen wir Gottes Wort einige Dinge, die ganz wichtig sind. Hebräer Kapitel 3 lese ich zuerst mal. Gott sagt durch seinen Geist, seid heute, wenn ihr meine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren. Sie forderten mich heran und stellten mich auf die Probe. Alle ihre Gedanken sind verkehrt. Sie haben nie meine Wege verstanden. Niemals will ich sie in meine Ruhe aufnehmen. Und dann etwas später wiederum. Ermuntert einander jeden Tag, solange es jenes heute gilt, nicht morgen. Jenes heute gilt, dann verhindert ihr, dass einer von langer jeher jenes heute nach dem Ruf Gottes verschließt, weil ihn die Sünde verführt.
seid heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, nicht so verstockt wie damals, nochmal wiederholt, immer wieder sagt es das in Gottes Wort. Wer hat Gottes Stimme gehört und sich gegen ihn aufgelehnt? Mose aus Ägypten und dann eine ganze Liste anderer Sachen. In Römer, Kapitel 5, lesen wir alle zwei Kapitel, lesen wir auch Folgendes. Aber ihr seid voll Trotz und nehmt euch nicht seine Güte zu Herzen. Damit macht ihr die Strafe noch viel schwerer, die euch an Gottes Gerichtsstuhl trifft. Und da müssen wir alle eines Tages sagen. Viele Menschen, die damals oder die noch bei Gott sein werden und an diesem Richterstuhl vor Gott stehen werden, ohne von Gott anerkannt zu werden, ohne die Gerechtigkeit zu haben, die vor Gott gilt, werden nicht schlechte Menschen sein. Es werden nicht nur die Verbrecher sein. Es werden nicht nur die Diebe und die große Lügner, die große Verführer, die große Irrlehrer und wer weiß nicht was alles sein, sondern viele von diesen Menschen werden äußerlich gute, moralische Menschen sein. Anständige Menschen, angesehen, sogar äußerlich fromme Menschen, erfolgreich nach außen hin, gut meinende Menschen. Aber die eine große Sünde, die sie begangen haben, ist, dass sie Jesus Christus nie persönlich aufgenommen haben. Keine groben Sünden vielleicht in ihrem Leben, nur Jesus. An ihm sind sie vorbeigegangen. Die Bibel sagt sogar, dass viele an dem Tage sagen werden, Herr, Herr. Sie können sogar die fromme Sprache. Und sie werden sogar sagen, wir haben Wunder getan in deinem Namen. Aber er wird sagen, ich kenne euch nicht. Eine unwahrscheinlich harte Aussage, die hier in Gottes Wort steht, und zwar aus den Lippen Jesu Christi. Die Entscheidung, die ich in Bezug auf Jesus Christus treffe, ihn aufzunehmen oder ihn abzulehnen, bestimmt meine Ewigkeit. Ich muss persönliche Stellung nehmen in Bezug auf diese Frage, Jesus Christus. Ja zu ihm sagen oder nein zu ihm sagen. Er redet vielleicht mit mir. Ich hab's gemerkt. Ich merke sein Klopfen an meiner Herzenstür, wenn ich jetzt gesprochen habe. Aber ich muss dann Stellung nehmen. Ich muss mich durch Gottes Wort, muss ich mein Herz prüfen lassen. Und ich muss mich fragen, was werde ich zu dieser Stimme sagen? Ich möchte drei verschiedene Dinge erwähnen, die ganz besonders gefährlich sind für uns, wenn es zu dieser Stellungnahme kommt, wo ich entweder Ja oder Nein sagen muss. Zuerst mal sind viele da, die sagen, ja, aber meine gute Werke, ich habe doch viel Gutes getan. Ich habe viel Gutes getan, nicht nur rein sozial gesehen durch ein gutes humanistisches Werk, aber ich habe viel Gutes getan in Gottes Namen. Ein Mann, und er war ein sehr religiöser Mann, und einen zweiten, der eigentlich von allen anderen verachtet war. Und so sehen wir in diesem Fall, diese zwei, die waren in dem Tempel. Der eine stand da, wo jeder ihn sehen konnte. Guckt, Leute, könnt ihr sehen, ich bin, oh, seht ihr das? Und er begann zu beten. Der andere, der ist ganz in der Ecke, er wagt es kaum in den Tempel hineinzukommen. Da findet er eine dunkle Ecke und da fängt er an, sein Herz auszuschütten vor Gott und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Der andere aber, von dem ich jetzt reden möchte, denn wir reden von Werk, Menschen, die sich auf gute Werke verlassen. Er steht da und er kann beten. Er kann ganz wunderbar beten nach außen hin. Und er hat auch in diesem Fall, sehen wir, dass wie er betet, ihm geschieht dabei nichts. Denn er wird nur von Menschen gehört. Sein Gebet geht nicht höher als die Decke. Hier passiert überhaupt gar nichts. Er gab auch viel Geld. Er war ein Mann, der sich das leisten konnte. Aber nur um ein gewisses Konzept. Das, was von ihm verlangt wurde, weil er ein Pharisäer war. Deshalb gab er es, um von Menschen meinetwegen gesehen werden, um ein Rezept eigentlich nachzufolgen. Er war ein äußerlich frommer, guter Mensch. Ein guter Mensch, Das alles habe ich getan, wie auch der reiche Jüngling, glaube ich, konnte er sagen. Ich habe die Gebote gehalten. Ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe gegeben für Gottes Reich. Ich bin ein frommer Mensch. Ich habe die Gesetze eingehalten, die Gebote Gottes. Er war auch bevorzugt. Er war in einer religiösen Atmosphäre aufgewachsen und er war sehr stolz darüber. Und so sehen wir auch, dass er dann vermessen war. Er war ein frommer Mensch, der vermessen war. Er wollte sagen, ja guck mal, ich glaube eigentlich, ich habe so viel getan, dass Gott eigentlich mein Schuldner sein muss. Denn ich habe dies getan und jenes getan und noch das dazu. Ich habe so viel getan, dass Gott mich ja anerkennen muss. Ja, es muss doch so sein. Und so sehen wir, dass er geistlich ganz ein Snob geworden ist. Weil er denkt, Gott ist mein Schuldner. So sehen wir, dass andere Menschen ihn anerkannt haben. Dass die Religion von der damaligen Zeit ihn anerkannt hat. Die Nachbarn erkannten ihn als fromm und gut an. Seine Freunde erkannten ihn auch in diesem Sinne an. So sehen wir aber, dass Gott ihn nicht angenommen hat. Denn der andere Mann, von dem man denken würde, der ein Sünder war, aber der andere, einer hat gesagt, ja, ich danke Gott, ich bin nicht so wie der Zöllner da. Oh, nee, so bin ich nicht. Aber die Bibel sagt, dass dieser Zöllner, dieser Sünder, dieser Mensch, der sich seiner Sünde bewusst war und einfach zu Gott ein ganz einfaches Gebet gebetet hat und hat gesagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Die Bibel sagt, dieser, der ging hinaus gerechtfertigt, nicht der Pharisäer. Ein guter Mensch, der verloren ging. Ein religiöser Mensch, der verloren ging. Hier sehen wir, dass Gott sagt, dass wir die Gerechtigkeit haben müssen, die vor Gott gilt. Und meine gute Werken, die genügen nicht vor Gott. Die sind nicht genug. Die Religion von diesem Menschen ist, tun, ich muss das tun und jenes tun und noch was anderes tun. Und dann wird alles okay sein. Nein, das sagt die Bibel nicht. Es ist, was Jesus sagt, ist richtig. Es ist alles für mich getan worden. Es ist eine Gabe Gottes. Es ist ein Geschenk. Es ist das, was ich nicht verdient habe, was Gott mir geben will und was ich annehmen muss. Ich muss Jesus Christus annehmen, sein vollendetes Werk auf Golgatha, sein Sterben für mich, dass er meine Schuld bezahlt hat. Das nehme ich für mich persönlich an. Warum? Weil Gott sagt, ich will es dir geben. Dieser Mann, der wurde nicht angenommen, weil er sich auf seine Religion, seine Frömmigkeit, seine gute Werke verlassen hat, anstatt auf dieses persönliche Verhältnis zu Jesus Christus. Wie es heute Abend immer wieder zum Ausdruck kam durch diese Zeugnisse. Immer wieder. Auf gute Werke, auf religiöse Werke, aber Jesus Christus außerhalb des Lebens zu lassen. Da sehen wir, dass ein Mensch, um ganz kurz einige Beispiele zu bringen, dass ein Mensch muss eben eine neue Natur bekommen. Eine Pflanze kann ich nehmen und ich kann durch Pflegen und durch verschiedene chemische Versuche meinetwegen alles möglich, ich kann alles versuchen, was ich will. Aber diese Pflanze wird meinetwegen nie eine Affe werden. Es sei denn, dass sie eine ganz neue, durch ein Wunder, eine neue Natur bekommt, ein ganz neues Wesen wird. Wenn es sowas geben kann, das glaube ich aber nicht, in dem Sinne. Oder ein Schwein bleibt immer ein Schwein. Man kann es nehmen, ich bin auf einer großen Farm groß geworden und man nimmt das Schwein und man kann es schön sauber machen. Ich habe es auch mal getan und ich habe sogar schöne saubere Kleider angezogen. Also ein Kind war in diesem Schwein, wo sich an der Ferkel, als es noch klein war. Aber dieses Schwein, die Natur ist, einfach in den Dreck zu gehen. Schön sauber, jetzt gehst du nicht dahin. Die Natur von einem Schwein ist, in den Dreck hineinzugehen. Egal, was man macht. Er muss eine andere Natur bekommen. Der Mensch ist genauso. Von Natur aus, weil er in Sünden geboren ist. In Sünden geboren, wird er immer wieder von Gott gehen. Ohne Jesus, ohne Gott versuchen, durch das Leben zu kommen. Er wird immer wieder in die Sünde hineinfallen. Es sei denn, dass er eine neue Natur bekommt. Und die schenkt Gott uns. Die schenkt Gott uns durch seinen Geist. Die schenkt er uns durch die Wiedergeburt. Was für ein Wunder das ist. Ein Wunder Gottes. Und dann sagen Menschen, Gott tut heute nicht Wunder. Ich bin dankbar, er tut es. Dann zweitens. Der zweite Grund, der zweite Dieb der Ewigkeit ist die Liebe für die Sünde. Dass Menschen die Sünde lieben. Egal was es ist, irgendwas, was zwischen uns und Gott ist, es kann Reichtum sein, es kann Vergnügung sein, es kann irgendetwas sein. Die Bibel sagt uns, ein Narr wurde vor Gott geladen. Zum Beispiel in diesem Fall Lukas Kapitel 12, der reiche Bauer. In diesem Fall sehen wir, dass dieser reiche Bauer, Gott nennt ihn so, weil er wie folgendes, der Narr sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott und er lebt danach. Er sagte, was soll ich tun? Mensch, ich habe Reichtum, ich habe jetzt noch eine große Ernte. Ich weiß gar nicht, was ich mit all diesem Reichtum tun soll. Und ich weiß, was ich tun werde. Ich werde die alte Scheune abbauen. Ich werde neue, größere bauen, sodass ich noch mehr aufbewahren kann. Für meine Zeit, für mein Leben. Wir sehen seine Person an und sehen, dass er war schon reich. Obwohl er es gar nicht erkannte, dass Gott ihm das Reichtum gegeben hatte. Denn ohne Regen, ohne Sonne weiß jeder Bauer, dass es keine Ernte geben kann. Gott hat ihm das gegeben. Er war erfolgreich. Er hatte sehr gearbeitet. Er war anerkannt. Er war aber zu beschäftigt, um sein Herz, sein inneres Leben, seinen Geist zu ernähren. Sein Ziel? Mehr Sicherheit. Ich will Frieden haben. Ich will meine Ruhe haben. Ich will Sicherheit haben. Ich will glücklich sein. Sein Ziel. Sein Problem? Wo war sein Problem? Sein Problem war einfach folgendes. Er lebte für heute. Er lebte für heute. Er sagte einfach, der kannte es nicht anders, sein Reichtum ihn gottlos gemacht hatte. Das heißt, er lebte ohne Gott. Er lebte für diese Welt allein. Die Geschichte wird erzählt von eine Legende wird erzählt von einem Mann, als er noch ein junger Mann war. Es ging alles gut im Leben und plötzlich eines Tages klopfte der Tod an bei ihm. Er war furchtbar erschrocken. Und er machte eine Vereinbarung mit dem Tod. Und sagte, guck mal, wenn du mir Zeit gibst, gib mir nur Zeit, dann werde ich das nächste Mal vorbereitet sein, wenn du kommst. Der Tod ging und sagte, ja, ich werde kommen. Ich werde später kommen. Die Zeit ging vorbei. Und auch wie der reiche Bauer hier erlebte für sich selbst. Er hat die Welt genossen, er hat das Leben genossen. Er lebte einfach für diese jetzige Welt. Und als er einige Jahre vorbeigegangen waren, und eins habe ich vergessen, er hat dem Tod gesagt, aber du musst mir Zeichen geben das nächste Mal. Du musst mir Zeichen geben, wann du kommst. Ja, sagt der Tod, das werde ich tun. Die Jahre vergingen, alles ging gut, es war wunderbar. Und plötzlich klopfte der Tod wieder an. Aber, sagte der Mann, du hast dein Versprechen nicht gehalten. Oh ja, sagte Tod, ich habe gehalten. Nein, du hast mich nicht gewarnt. Ja, ich habe nicht gewarnt. Ich gucke mal in den Spiegel. Siehst du, wie viel weniger die Haare sind? Werden ein bisschen gerade. Siehst du, dass du schlechter sehen kannst? Dass du nicht mehr so gut laufen kannst? Siehst du deinen Körper an? Ich habe nicht gewarnt. Aber jetzt bin ich da. Nee, geh nicht, geh weg! Gib mir eine Gelehre! Nein, ich habe dir die Warnung gegeben. Ich bin da. Er lebte für diese heutige Zeit allein. Er ließ Gott außerhalb von seinem Leben, obwohl er wusste, um was es sich drehte. Er wurde ein Sklave. Ein Sklave von guten Dingen, die in sich selbst vielleicht gar nicht schlecht waren. Das ist das Unwahrscheinliche nämlich. In sich selbst waren diese Dinge gar nicht schlecht. Er war reich an irdischen Dingen, aber wir lesen in Gottes Wort, in den Augen Gottes war er arm. Er war nicht reich, er war arm an Gott. Gott war außerhalb. Sein Reichtum machte ihn arm. Arm bei Gott. Und dann zuletzt, der letzte Dieb der Ewigkeit. Die Verzögerung. Das Zaubern, das auf die lange Bank schieben. Dieses eine Möbelstück in der Hölle, wie wir es heute Abend gehört haben. In der Apostelgeschichte 24 lesen wir von einem Mann. Hier in diesen Versen 22 bis 26 lesen wir von Felix. Paulus steht vor ihm. Und hier sehen wir einen Mann. Es wird hier gesagt, er ist ein gutes Beispiel von Menschen, die diese Entscheidung für Jesus Christus, sie interessieren sich dafür, aber sie schieben es einfach auf die lange Bank. Das, wenn wir das tun können, dann ist alles in Ordnung. Es wird erzählt, dass Satan und seine Unterengel sich mal zusammengetroffen haben, um meinetwegen jetzt einen Plan zu erarbeiten, wodurch sie die Leute aus Robertshausen Umgebung, wie sie die fesseln konnten. Und einer stand auf und sagte, ja, verführe die Menschen, sodass sie in Sünde leben werden, sodass sie trinken und saufen werden und in allen möglichen Dingen angeben. Nein, nein, sagte Satan, da gibt es schon genügend davon und da sind Leute, da sind sie schlau. Ja gut, wollen wir ihnen sagen, es gibt keinen Gott? Nö, das brauchen wir auch gar nicht zu sagen. Das ist eine zu groß, eine krasse Lüge. Und so kam eine Sache nach der anderen. Wurde auch gesagt, ja, dann wollen wir den Leuten sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sagte Satan. Das brauchen wir auch nicht sagen, weil da gibt es auch genügend Theologen, die das schon sagen. Und aber sagte ein Unter-Satan, unser Engel sagte, ich weiß, den Leuten bloß Seite dürfen wir sagen, glaubt an Jesus. Glaubt, es gibt Jesus. Es gibt auch Gott. Glaubt auch daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Glaubt das ganze Evangelium. Ihr könnt das alles glauben. Bloß entscheidet euch nicht heute. Entscheidet euch nicht heute. Dann ist Satan froh. Denn dann hat er gewonnen. Denn bei Gott gibt es nur ein Heute. Nur ein Heute. Glauben. Ja, viele Menschen glauben mit dem Verstand. Aber sie warten nur mit dem Aufnehmen von Jesus Christus. Die Bitte hier von Felix, Entschuldigung, ist folgend. Wir sehen hier, es sagt uns, er wollte mehr von Jesus hören. Er interessierte sich. Er hörte das Zeugnis von Paulus und es war ja ein unwahrscheinliches Zeugnis. Was Gott für diesen Mann getan hatte. Er hörte wollte auch mehr von dem christlichen Glauben hören. Was wird gesagt? Was wird verlangt? Und er hörte das alles. Er hörte, dass man richtig handeln soll in Bezug auf Ethik und Moral, meinetwegen. Hier war, sollte eine richtige Einstellung zu Gott und zu Menschen sein. Man sollte enthaltsam leben. Und hier sollte die Einstellung zum Leben richtig sein. Er hörte aber auch von dem Gericht, die auf allen kommt. Und hier von der richtigen Einstellung zu Gott durch Jesus Christus. Und so sehen wir in diesem Fall, dass hier war auch eine Intrige, eine gewisse Interesse, eine Intrige. Er war gefesselt von der Botschaft. Er war gefesselt von diesem Jesus. Er war gefesselt von diesem Zeugnis und was hier gesagt wurde, von Frieden und Freude und von einem Sinn im Leben und von dieser Qualitäten des Lebens in Jesus Christus. Er war davon irgendwie gepackt. Er war suchend. Er war ernst. Aber er wurde plötzlich traurig. Er hatte Angst. Er hatte ein Schutzgefühl. Er wusste, ich bin gemeint. So ein Leben habe ich nicht. Und dann sehen wir seine Ablehnung. Er war unentschlossen. Und er blieb unentschlossen. Seine Entschuldigungen waren viel. Oh, wie kommen die Entschuldigungen nicht? Wissen Sie überhaupt, was eine Entschuldigung ist? Eine Entschuldigung, hat ein zu meinen Professoren gesagt, ist die Haut von einem Grund, die mit Lügen erfüllt ist. Aber wie kann Satan uns das so alles so schön süßlich überschmieren, sodass es so logisch und so schön scheint zu sein? Ja? Aber doch innerlich müssen wir bekennen, es ist mein Stolz, den mich von Jesus hält. Ich bin ein Feigling. In anderen Fällen. Oder eine Liebe für die Vergnügung oder irgendetwas anderes, was ich nicht loslassen will. Oder vielleicht sind Sünden in meinem Schrank, die ich nicht haben will, die sich aufgedeckt werden sollen. Und dann kommt die Ablehnung. Die Ablehnung. Ja, dann sagte Felix, Paulus wird diesmal gehen. Wenn ich Zeit habe, aber nicht heute, dann werde ich dich wieder rufen lassen. Die Verzögerung. Oh, dass wir erkennen konnten. Die Gabe, die Gott schenkt, ist sein Sohn, Jesus Christus, Johannes 3,16. Ich kann ihn wissen, dass ich diese Gabe habe, indem der Heilige Geist bei uns einkehrt, dass ich das ewige Leben habe. 1. Johannes, Kapitel 5. Einfach, wenn ich Jesus Christus aufnehme. Nur das. Aber ich muss es tun. Vor Jahren saß ich in meinem Büro in einem Keller, als wir in Süddeutschland wohnten. Und es war so eine provisorische Sache. Ich saß da im Keller und es war kalt. Es war so diese Jahreszeit, vielleicht ein bisschen später, war keine Heizung drin. Und mit einmal war ein Klingeln an der Tür und hier war der Postbote und er hatte ein Paket für uns. Es kam aus Kanada von meiner Mutter. Auf diesem Paket war ein Zollzettel. Auf diesem Paket stand genau drauf, was drin war. Es war eine Jacke drin. Es sagte auch, wie viel es gekostet hat. Es sagte auch, von wem es kam. Und ich habe das Paket genommen. Ich habe gedacht, Mensch, das ist wunderbar. Die Mutter hat mich gedacht, das ist ganz herrlich. Ich ging rein und ich habe dieses Paket auf meinen Schreibtisch gestellt. Und ich habe mich unwahrscheinlich gefreut. Aber mir war nicht mehr kalt. Warum? Ich hatte das Paket einfach noch nicht aufgemacht und die Jacke genommen und sie angezogen. Viele von uns wissen das alles. Wir wissen, dass die Gabe Gottes da ist für uns. Wir wissen all diese, wie viel es gekostet hat, von wem dieses Geschenk, diese Gabe kommt, von Gott selbst. Wir wissen, dass Jesus da ist für uns, aber wir haben ihn bloß noch nicht angenommen. Wir sind so nah an der Tür, aber trotzdem verloren. Ich schließe mit folgendem Beispiel. In Kanada, wo ich groß geworden bin, in Mittelkanada, haben wir im Winter furchtbare Schneestürme. Man kann sich diese gar nicht vorstellen, es sei denn, dass man in dieser Gegend von Kanada oder in Sibirien groß geworden ist, wo im Winter, wo plötzlich es furchtbar kalt wird und der Schnee kommt, der Wind kommt und innerhalb einer kurzen Zeit nicht nur sehr viel Schnee fällt, aber der Wind bläst und wenn man nicht gerade in einer Sicherheit ist, dann geht man sehr schnell verloren. Ich bin ein paar Mal in so einem Schneesturm verloren gewesen. Es ist furchtbar. Eine schreckliche Sache. Ich weiß also einmal, wie ich von den Nachbarn nach Hause geritten bin, zwar einige Kilometer zu reiten, abends, war so 15, 16 Jahre alt. Und plötzlich habe ich gesehen, wie der Mond einmal verfinsterte. Und mit einmal habe ich gesehen, wie die Wolke über uns kam. Und in wenigen Minuten war ein furchtbarer Sturm da. Es wehte hin und her. Furchtbar. Der Weg, wo ich lang geritten bin, war gar nicht mehr zu sehen. Und mit einmal habe ich gemerkt, ich bin verloren. Ich bin weg von der Straße, vom Weg. Ich bin abgekommen vom Weg. Es war eine furchtbare Sache. Habe ich gedacht, wenn ich in die Richtung gehe, dann werde ich bestimmt nach Hause kommen. Ich bin in die Richtung gegangen. Und wie es schon immer wieder bekannt ist, ein Mensch, der nicht genau weiß, wo es hingeht. Wenn er keinen Orientierungspunkt hat, dann dauert es lange und geht in einen Kreis. Und mit einmal, nach einer Weile, merkte ich bin genau da, wo ich angefangen hatte. Furchtbar. Es ging eine ganze Weile so. Und man muss sich mal überlegen, in so einem Sturm, dann wird es nicht nur minus 20 Grad mit diesem Wind und Sturm und Schnee, aber auch noch 30 und oft 40 Grad. Eine furchtbare Kälte. Ich werde diese Nacht nie vergessen. Es war eine unwahrscheinliche Sache. Mein Vater hatte mir gesagt, Lee, wenn du jemals in so eine Situation kommst, verlasse dich auf dein Pferd. Und das wollte ich ja nicht. Ich muss doch besser wissen als ein Pferd, nicht? Ich muss doch besser wissen als die anderen, als ein Tier. Aber endlich war ich am Ende. Und ich habe das Pferd einfach nach Hause gehen lassen. Ich habe mich versucht, vom Sturm zu schützen. Der Schnee war schon in all meinen Kleidern. Ich habe schon gemerkt, dass mein Gesicht überall angefroren war, weiß war und hart war. Ich habe Schnee genommen und gerieben. Es war furchtbar. Ich wusste, Mensch, wenn ich nicht bald nach Hause komme, ist es zu spät für mich. Und dann, mit einmal bewegte sich das Pferd nicht. Nach einer, vielleicht eine halbe Stunde, bewegte sich nicht.
Ich habe mich geärgert, ich habe das Pferd geschlagen, aber es bewegte sich einfach tatsächlich nicht. Meine Gläser waren, war alles voll Schnee geworden. Ich habe meine Gläser abgenommen und habe Schnee weggenommen und habe ich etwas Dunkles vor mir gesehen. Und habe ich gemerkt, ich stand vor der Tür vom Stall. Und wie dankbar war ich. Aber in der Nacht war ein Mann, ein Nachbar von uns, war auch in dieser Kälte. Er war eigentlich in der Stadt gewesen, beziehungsweise im Dorf. Es war für ihn eine ganz schöne Strecke, etwa 7 Kilometer. Und er hatte gesehen, dass der Sturm kam. Er hat gedacht, ich schaffe es noch nach Hause. Aber zu Hause wartete sein Vater. Es wurde finster. Es wird dann sehr schnell finster. Es wurde finster und dunkel. Ihr Mann kam nicht nach Hause. Sie hat ein Licht in das Fenster gestellt. Eventuell wird er es sehen. Sie hat gemerkt, dass er nicht kam. Es wurde spät. Sie konnte nur noch hoffen, dass er im Dorf geblieben war oder irgendwo bei Nachbarn war. Denn in diesem Sturm konnte niemand es überleben. Sie war ihr die ganze Nacht durch, konnte sie nicht schlafen. Ihr Morgengrauen. Der Sturm hatte sich gelegt. Und sie dachte, ich muss rausgehen. Sie hat gedacht, vielleicht ist er irgendwo in der Nähe. Sie ging raus und es dämmerte. Sie ging keine 3 Schritte von der Tür und merkte irgendwas im Schnee an ihren Füßen. Ja, es war immer furchtbar. Nur 3 Schritte von der Wärme, von der Sicherheit. Nur 3 Schritte von zu Hause. Aber verloren. Oh, liebe Freunde, heute Abend geht es einzeln so. Sie glauben an alles, was hier in dieser Kirche gepredigt wird. Sie glauben an die Bibel, jetzt mit dem Verstand. Sie glauben und geben es alles recht. Sie wissen, sie müssen sich entscheiden. Sie wollen es abtun. Sie haben es aber aufgeschoben. Fast. Fast. In der Sicherheit. Aber wenn Jesus Christus heute Abend kommen sollte, wäre es zu spät. Möchten Sie sich nicht heute Abend für Jesus entscheiden? Die Entscheidung, die wir treffen, die bestimmt unsere Ewigkeit für immer und immer. Kommt heute. Jesus, nicht ich, nicht die Kirche. Jesus lädt uns ein.